Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich im Namen des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde zu unserer heutigen Vortragsveranstaltung, die das Kloster Rheinfeld zum Thema hat. Ich wollte schon lange was über das Kloster Rheinfeld wissen. Das ist, wenn man hier im Archiv bei den Urkunden sich umguckt, wundert man sich, was für ein großer Urkundenbestand eigentlich Kloster Rheinfeld tituliert ist. Das liegt doch gar nicht in Mecklenburg. Was machen die hier? Also es ist tatsächlich der größte Komplex auswärtiger Urkunden, den wir haben. Und nun kam dann im Laufe der Zeit hinzu, dass Kollege Wiese in Ülitz wohnt und sagt, da gibt es auch was, was mit Rheinfeld zu tun hat, wo ich mehr wissen will. Und nun weiß ich auch, dass der Sohn von Kollegin Krügner in Rheinfeld wohnt. Und nun war es endgültig soweit, wir müssen was zu Rheinfeld machen. Und da fügt es sich natürlich gut, dass es ein umfangreiches Forschungsprojekt von Herrn Dr. Schröter gibt, das im Jahre 2012 abgeschlossen bzw. zur Publikation gekommen ist. Ich muss jetzt so eine Art Hanteltraining machen hier. Diese beiden Bände, 2012 erschienen, behandeln das Kloster Rheinfeld, eine geistliche Institution im Umfeld der Hansestadt Lübeck, mit Geschichte und Geschichte hier, Besitzgeschichte da. Also wenn jemand nicht zufrieden ist mit dem Vortrag und mehr wissen möchte, Sie sehen, dass es möglich ist, Buch ist hier im Archiv vorhanden. Also erfreulicherweise hat der Dr. Schröter Zeit gehabt, hat sich auch bereit erklärt, vor dem Verein zu referieren über die transterritoriale Institution des Kloster Rheinfeld. Das Mecklenburg-Engagement ist ja beträchtlich und ich denke, wir werden hinterher darüber mehr wissen. Darf ich Sie mir?
Ja, schönen Dank. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, hier sprechen zu dürfen, nachdem ich viele Jahre noch im alten Zustand, darf ich sagen, hier gesessen habe und habe arbeiten dürfen, betreut von Frau Dr. Kuhlmann, Herrn Dr. Röpke und vielen anderen. Frau Buchter ist da sicherlich auch noch zu nennen. Das ging alles immer, wie man heute so modern sagt, zeitnah. Das heißt also, sehr schnell hatte ich dann noch die Urkunden zur Hand und wenn es dann auch mal eine Stelle gab, wo man nicht so weiterkam wie gedacht, war Herr Dr. Röpke immer bereit, auch Korrektur zu lesen. Dafür nochmal ganz herzliches Dankeschön. Das ist ja nicht selbstverständlich in den Archiven. Und insofern freue ich mich auch, dass ich hier heute Abend zu Ihnen sprechen darf und möchte gleich kurz vorstellen, wie das sich mit Rheinfeld eigentlich so verhält. Als erstes, einige haben da vielleicht schon ein bisschen drauf geschaut, also das ist die einzige sichere Abbildung, die wir vom Kloster haben. Magister Jordanus war ein Kartograf im 16. Jahrhundert und der hat uns eine kleine Karte hinterlassen, eigentlich nur winzig klein. Sie sehen das hier, ich glaube, es ist sogar schon wieder vergrößert. Und von daher kann man also sehen, es gibt nur wirklich diese Abbildung. Und im Umfeld der Hansestadt Lübeck, weil natürlich hier Lübeck eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Sie sehen, hier fließt die Trave, die entspringt irgendwo am Plöner See. Plön ist hier noch gerade so mit Plone da oben zu erkennen, hier mit dem Schloss und der Burg. Und so geht das dann hier in einem Bogen bis oben zur Ostsee. Da etwa wäre Travemünde. Ja, etwas Richtung Hamburg gelegen ist Oldesloe und möglicherweise kennen ja einige von Ihnen auch Nützschau. Man müsste eigentlich die beiden räumlich vertauschen, da ist ein kleiner Fehler passiert. Also Nützschau ist ein bisschen weiter westlich und Oldesloe weiter östlich. Und mit Nützschau, Oldesloe, Lezen und natürlich Segeberg ist dann sozusagen die kleine Umgebung genannt, in der das Kloster Bestand gehabt hat. In Segeberg auf dem Kalkberg saß der Amtmann, die rechte Hand des Königs später und auch im frühen Mittelalter schon ein wichtiger Punkt, von dem aus man die ganze Gegend beherrscht hat. Ja, jetzt muss ich eben überlegen, wo habe ich meinen Links hingelegt. irgendwo wieder hier sein. Ja, alles klar, wir können das ja jetzt weitermachen. Ein Zurück. Folgendes möchte ich Ihnen heute zu Gehör bringen. Erstens die Gründungs- und Stiftungsphase. Die ist ja auch für die mecklenburgischen Zisterzienser in der Regel nicht so erforscht. Wir haben sehr umfangreiche Arbeiten zu der späteren Geschichte. Aber so die erste, wie das funktioniert hat, das möchte ich kurz am Beispiel Rheinfels darstellen. Dann anschließend der Einzug des Konvents, Begründung der Klausur 1190. Damit kann man sagen, ist diese erste Phase abgeschlossen. Und schließlich möchte ich auf die vier in Mecklenburg und Pommern bestehenden Besitzkomplexe Siegelko bei Parchim, das ist übrigens ein Erbe des Klosters Dünamünde, dazu gleich mehr, im Klützer Winkel oben an der Ostsee, die Hofemeisterei, die nur ganz kurz, die Hofemeisterei liegt zwischen Mecklenburg und Vorpommern im Amt Stabenhagen und dann hinüber nach Neubrandenburg und Altentreptow, also letztendlich im Tal der Tollense. Und schließlich der Besitzkomplex Lewitz-Krise-Gegend bei Schwerin-Mühlitz wird da eine zentrale Rolle spielen. Ich weiß ja auch, dass einige heute extra aus Mühlitz hier erschienen sind. Ja, zunächst also so eine Stiftungsphase der Zisterzen hatte meistens fünf Schritte. Als allererstes, 1186, erschien ein Team von sehr guten Menschen, die die Gegend genau kannten, die wussten, wie man so ein Kloster einrichten kann und wie man überhaupt so einen relativ schwierigen, auch für das Mittelalter, schwierigen Vorgang bewältigen und eine Stiftung umsetzen kann. Schauten sich an, hier sind die besten Voraussetzungen. Die Zisterzienser liegen ja anders als viele Klöster, meinetwegen Dominikaner, Franziskaner, die in Städten lagen. Draußen vor den Städten, 2 bis 3 Meilen meistens. Und also modern gesagt 7, 14, manchmal auch 21 Kilometer. Und in einer Tallage. Und Tallage heißt ja, dass man Wasser braucht, dass man auch Menschen braucht, die das Wasser, was vorhanden ist, bewältigen können. Im Falle Rheinfels hat man einen großen Stausee angelegt, der ist heute noch da, der sogenannte Herrenteich. Und der hat später auch Probleme gemacht. Ich bin schon darauf angesprochen, weswegen ist denn heute in Rheinfels nichts mehr. Dazu vielleicht ganz am Ende noch ein paar Takte. Und ja, man wollte natürlich auch, dass man dann die Abwässer wieder los wird. Dass man nicht allzu fern von großen Straßen liegt, damit man dasjenige, was man selbst produziert, auch auf Märkten verkaufen kann. Das ist also ein ganz wichtiger Zug der Zisterzienser. Zunächst hat er nicht so eine Rolle gespielt, aber später schon. Man wollte das gar nicht so wahrhaben, aber auch ein großer Konvent von bis zu 60 Mönchen, davon müssen wir im Fall Rheinfels ausgehen. Das ist so die normale Größe für die Zisterzienser des 12. und 13. Jahrhunderts. Da braucht man natürlich auch Geld und Sachmittel, damit das alles so funktionieren kann. Dann folgte eine Phase, sobald man sich sicher war, dass man es dort anlegen konnte, dass man es rechtlich ausstattete. Und das fand zwischen 1186 und 89 statt. Zum Beispiel, als die Rechte auf der Trave genau festgelegt wurden, hat man auch das Kloster Rheinfeld berücksichtigt. Und während man sozusagen die Institution schon als einen Papiertiger geschaffen hat, also als eine rechtliche Person, die Rechte, Pflichten, Einkünfte und so fort hat, hat man auch eine provisorische Klosteranlage aus Holz errichtet, damit dann die Mönche Unterkunft fanden und vor allen Dingen, ganz wichtig für sie, eine Kirche, wo sie dann ihr Chorgebet verrichten konnten. 7 Gebetszeiten gibt es am Tag. Ja, war das alles erfüllt, stand die rechtliche Einrichtung fest, konnte ein Gründungskonvent geschickt worden werden. Im Falle Rheinfels kommt er aus Nockum. Vielleicht haben Sie von dem Kloster schon einmal gehört. Es ist das einzige, was heute noch besteht im norddeutschen Raum, allerdings evangelisch geworden ist. Und nächstes Jahr wird man dort die große 850-Jahr-Feier im März begehen. Und man ist auch sehr stolz, dass man so lange eigentlich unter ganz anderen Bedingungen durchgehalten hat. Wen das interessiert, auf der Website der evangelischen Zisterzienser-Erben können Sie noch eine ganze Reihe weiterer Institutionen aus dem Mittelalter finden. Aber Loccum ist natürlich die erste Adresse dort, weil dort immerhin noch ein Konvent vorhanden ist. Ja, war das abgeschlossen, so kamen 6 Mönche aus Loccum nach Rheinfeld und begannen den Konvent. 6 weitere stammten irgendwo her, man musste mindestens 12 haben und wahrscheinlich sind die aus dänischen Zisterzen gekommen. Denn die Dänen sind uns um 50 Jahre ja schon vorangegangen. Sie wissen das möglicherweise von der Gründungsgeschichte Doberans, dort sind ja die ersten Mönche auch aus dem dänischen Bereich gekommen. Nicht anders als übrigens auch in Eldena vor Garsfeld. Ja, schließlich, und das schaffte man schon in ganz kurzer Zeit von fast 47 Jahren, für die damaligen Verhältnisse sehr schnell, anderthalb bis 2 Generationen, konnte man eine vollständige Klosteranlage in Backsteingotik weihen. Und das zeigt auch, dass in Falle Rheinfels, Stichwort Lübeck, sehr viel Geld im Hintergrund vorhanden war und das eine wichtige Rolle gespielt hat. Ja, der Stammbaum, nochmal Rheinfels, Sie sehen oben Zito, die Mutterabtei aller Zisterzienser, dann die 4 Primarabteien La Ferté, Pontigny, das für Deutschland wichtige Morimont und Clairvaux, Altenkamp am Niederrhein, unweit von Duisburg gelegen, Volkenroda in Thüringen, seit einigen Jahren übrigens wieder auch Ort eines evangelischen Ordens, kann man sagen, jedenfalls eines Klosterbetriebes, dann eben Loccum und am Ende Rheinfeld. Also es liegt am Ende eines solchen Filiationsstranges, wie die Zisterzienser das nennen. Und wenn man das sich anschaut, dann kontrolliert einmal im Jahr der Vaterabt, der Abtei, die ursprünglich mal den Konvent ausgesandt hat. Die Tochtergründung, in dem Fall Rheinfeld, schaut, ob mit den Büchern alles in Ordnung ist, ob das Klosterleben stimmt, die sogenannten jährlichen Visitationen. Und die zweite Besonderheit, einmal im Jahr, zumindest in der Anfangszeit auch noch für Rheinfeld, sage ich mal bis etwa 1250 auch wirklich durchgehalten, trafen sich alle Äbte, der sämtlicher Zisterzienser zu diesem Zeitpunkt schon etwa 500 Abteien aus Europa in situ, um alle Probleme, die anstanden, zu diskutieren. Mitte September zum Fest Kreuzerhöhung war das der Fall und wir haben darüber ja eine Sammlung von Ergebnisprotokollen, kann man sagen. Und da kann man auch Dinge lesen, die hier in Rheinfeld, Doberan und andernorts eine Rolle gespielt haben. Ja, es gibt inzwischen übrigens auch eine neue Edition, die alte aus den 1930er Jahren ist sehr fleißig angestellt worden, aber der Verfasser oder der Herausgeber, muss ich genauer sagen, hat nicht alle Handschriften seinerzeit bekommen können. Und immerhin für das erste Jahrhundert liegt eine Neuedition vor. Ja, in Holstein und Stormarn, Kloster Rheinfeld, wenn man ganz genau hinschaut, stimmt das so eigentlich schon nicht. Denn die Gönner und Stifter der Frühzeit kommen alle irgendwo aus dem Süden, aus dem Westfälischen. Graf Adolf selbst aus dem Bereich Schauenburg, jedenfalls die Familie, sie war schon eine, vielleicht 2 Generationen in Holstein ansässig. Und dort mit dem Grafenamt zunächst eine sehr lokale politische Ordnungsfunktion tätig. Und 2 große Projekte, vielleicht sogar 3, hat Graf Adolf gemacht, angeschoben im holsteinischen Bereich. Zunächst hat er die Hamburgische Neustadt gegründet. Wer nach Hamburg kommt, findet die berühmte Trostbrücke. Das ist eine Brücke, die 2 Stadtteile verbindet, die alte und die Neustadt. Und auf der einen steht Ansgar als der Begründer der erzbischöflichen Stadt, wie es so heißt, und eben Graf Adolf als Begründer der neuen Stadt nebenan. Über diese Gründung wissen wir übrigens viel weniger als über Rheinfeld. Aber ein Jahr später, kann man sagen, hat er dann eben gerade Rheinfeld begonnen und sich sehr dafür eingesetzt. Und der Nächste, der da auch in die Reihe bekommt, wir wissen es übrigens nicht, aus welcher Familie er stammt. Das wäre auch sehr schön, das nochmal irgendwann herauszubekommen. Das ist Bischof Dietrich von Lübeck. Ein Friedrich von Möbber, der stammt aus Möbber am Deister. Das ist so der Nordrand der Mittelgebirge zwischen Hannover und Bielefeld, ganz grob gesagt. Und der hat ganz viele Klöster im Norddeutschen gestiftet und unterstützt. Ein Amelungus de Grove, den kennen wir weiter nicht. Und ein Widukind von Schwalenberg-Reda, eine lokale Größe, heute würde man sagen im Münsterland, nicht weit von Lippstadt entfernt, der dort keine Kinder hatte und auch sich auf den Kreuzzug begeben hat und vorher zwei Projekte unterstützt hat, nämlich einerseits das Kloster Marienfeld im Münsterland, heute auch noch vorhanden, jedenfalls als Bau. Das ist 1185 gegründet worden und eben Rheinfeld 1186. In Marienfeld ist auch noch sein Grab vorhanden, eines der wenigen Stiftergräber, was man so in Norddeutschen finden kann. Ja, wir machen jetzt einen Sprung, nachdem wir sozusagen die Bedingungen in Holstein-Stormarn uns angeschaut haben und kommen jetzt in den mecklenburgischen Bereich. Zunächst einmal bekam um 1225, also 30 Jahre nach den Vorgängen in Stormarn, das Kloster Dünamünde vor Riga, oben an der Ostsee, einen größeren Besitzkomplex von den Fürsten zu Mecklenburg um Parchim herum, nämlich die Dörfer Sickelkow, Kruzen und Ritzen. Die letzten beiden sind heute wüst. Soweit ich weiß, liegt an der Stelle Kruzens allerdings der Ort Neuhof. Und wenn man heute noch in Parchim durch die Stadt geht, wird man, wenn man sich in Richtung dieses Dorfes aus der Stadt aufmacht, einen kleinen Platz finden, der heißt heute noch am Kreuztor, nach diesem Dorf. Und warum bekam überhaupt ein Kloster so weit weg, im Baltikum gelegen, einen Besitzkomplex hier in Mecklenburg? Das hängt damit zusammen, dass man sich nie so sicher sein konnte, ob man da wirklich in dem ja, kriegerisch gerade eroberten und noch gar nicht so gesicherten Land feste Einkünfte hat. Also suchte man dort, hier im Rückraum, nach Orten, wo man Geld bekommen konnte, wo man Landwirtschaft betreiben konnte. Und das fand man eben an dieser Stelle. 1275 ist dieser Besitzkomplex durch das Kloster Rheinfeld übernommen worden. Das hängt damit zusammen, dass die Klostergründung in Dünamünde sich nicht ganz so entwickelt hat, wie man wollte. Sie ist wenig später dann tatsächlich auch an die Schwertbrüder und damit auf längere Sicht an den Deutschen Orden abgetreten worden. Und vorher haben schon die Zisterzienser noch alles versucht, um das am Leben zu halten. Sie brauchten Geld. Und deswegen hat man diesen Besitz weiter an Rheinfeld veräußert. Ja, im 15. Jahrhundert dann kann man sehr viele Fehden um das Amt Parchim finden. Und zwar, Parchim liegt so im, ja, Gesichtskreis kann man sagen, der Grafen von Dannenberg aus dem Niedersächsischen, den Fürsten von Schwerin, die es gerne behaupten wollten. Die Grafen von Schwerin waren in dem Augenblick nicht mehr mächtig genug, da mitzumischen. Wenig später sind sie ja dann auch, nein, das ist Unsinn, an der Stelle waren die ja schon lange an Mecklenburg heimgefallen, Entschuldigung, 1348 nämlich schon. Die spielen also an der Stelle keine Rolle, aber es geht natürlich schon darum, das wichtige Amt Parchim zu behaupten für das Herzogtum Mecklenburg. Und die Markgrafen von Brandenburg sind ja in einem Aufstieg in diesem Jahrhundert, gerade im 15. und auch im 16. Die wollen ganz gerne sich nach Westen arrondieren. Und deswegen haben wir sehr, sehr viele Fehden, viele Jahre lang. Und das bedeutet für die Rheinfelder, dass plötzlich Steuern erhoben werden. Vorher war das nicht vernünftig, in diesem Bereich Steuern zu erheben. Das hat man bei geistlichen Institutionen nicht getan. Und die Bede, die ist ja nur aus aktuellem Anlass erhoben worden. Jetzt plötzlich wird es daraus eine jährliche Sache, die abgegeben werden muss. Und das muss gezahlt werden, damit die einzelnen Herrschaften sich behaupten können. Deswegen kann Herzog Heinrich IV. Diesen Besitzkonflikt 1452 erwerben. Die Rheinfelder sind froh, dass sie los sind. Es kommen kaum noch Einkünfte herein. Nicht umsonst sind ja auch die beiden Dörfer in dieser Zeit verschwunden. Das ist also, hängt also damit zusammen, dass wirtschaftlich und politisch es sehr unsicher war. Umgekehrt kann der Herzog sagen, ich habe jetzt wieder einen Stützpunkt auch in der Stadt Parchim. Man kann es hier sehen, das ist die Neustadt. Die Kirche befindet sich hier, wo Ja etwa steht. Und da gibt es eine Straße, die ist uralt, nämlich auf dem Broke. Und wenn Sie, ich weiß nicht, wie gut man das hinten sehen kann, in Parchim ist es ja bemerkenswert, dass die allermeisten Grundstücke in der Altstadt noch so sind, wie sie vor vielen Jahrhunderten aufgewiesen worden sind. Mit gewissen Ausnahmen, und eine der Ausnahmen ist hier eben auf dem Broke ein größeres Grundstück, das gehört heute den Stadtwerken, direkt an der Elde. Und es spricht sehr vieles dafür, dass tatsächlich dieses Dreiergrundstück schon aus dem Bestand der Rheinfelder kam. Es fällt erst an den Herzog und der Herzog gibt es weiter an städtische Familien. Wir haben es im 19. Jahrhundert, wo man dann eine genaue Katastergrundlage hat, es im Besitz von Ratsfamilien, die das dann an die Stadtwerke weiter veräußern. Das ist nicht so selten, dass landesherrlicher Besitz in den Städten, weil man den Landesherrn auch ganz gerne wieder loswerden will, weiter an die Ratsfamilien bekommt. Ja, auf der Karte hier, wir hatten ein bisschen tricksen müssen, kann man das sehen, das ist etwa in diesem Bereich, der Speicher hat womöglich zu dem Zeitpunkt noch bestanden. Vielleicht noch mal ganz kurz einen Blick zurück, der Klosterhof heißt ja in Segelko, hier auf der Aufnahme sind möglicherweise eben schon begegnet. Der heißt ja heute noch so und dieses Haus soll tatsächlich auf einer Turmhügelanlage stehen, die seinerzeit durch die Mönche angelegt worden ist. Soll stehen, ich weiß nicht, ob es genauere archäologische Befunde dazu gibt, das wäre zu prüfen. Hier befindet sich dann die Mauer von Friedhof und Kirche. Der Blick ist also nach Süden auf den Klosterhof zu. Ja, der nächste große Besitzkomplex ist die Hofmeisterei bei Altentreptow. Man kann dazu wenig nur sagen, weil die ursprünglichen Urkunden verloren sind und wir haben eine Urkunde von 1249, die Georg verfälscht ist. Und aus der wird bloß deutlich, dass der Kern der Sache eben eine Grangie ist, die Mönchhausen hieß, Monnickehusen, das ist auch ein Name, der übrigens bei Locken vorkommt, Münchehausen, Münchehagen, solche Namen sind dann gegeben worden für solche Orte ganz gerne. Und man hat als erstes Rheinberg, Welzin, Wildberg dort erworben. Später kommen Letzin und Wölkow dazu. Und eine Generation später, 1286, ja, zu Rechte am Castorfer See und an der Tollense. Das ging da konkret um Fischerei. Denn es haben sich dort auch immer einzelne Brüder aufgehalten. Die Zisterzienser waren sehr streng in ihren Sitten. Man durfte ja außer an ganz wenigen Hochfesten und im Falle der Krankheit nur Fisch essen. Und deswegen war das nicht von Unwichtigkeit. Ja, eine Besonderheit, auf die mich vor vielen Jahren Winfried Schich, der Zisterzienserforscher aus Berlin, hingewiesen hat. In Sülten hat es möglicherweise, das ist ein Ort, der heute noch zu Mecklenburg gehört, aber seinerzeit noch zu Pommern. Es hat an dieser Stelle ähnliche Grenzverschiebungen gegeben, wie wir die vorhin für Parchim oder Umgebung gehört haben. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass in Sülten Salzsiederei betrieben worden ist. Die Rheinfelder haben nämlich, ich kann darauf heute Abend nicht eingehen, auch einen sehr großen Anteil an der Lüneburger Saline gehabt. Das ist sozusagen das Rückgrat für viele Aktivitäten gewesen. Und dort ist es ziemlich sicher, dass sie in der Anfangsphase auch selbstständig diese Siederei gemacht haben. In Lüneburg ist es dann später an einzelne Familien gekommen, die das mit Personal aus Dithmarschen betrieben haben. Aber für diese Anfangsphase ist das offenbar in der Hand der Mönche gewesen. Und die haben es also nicht nur in Lüneburg ausprobiert, sondern auch noch in Sülten und, wir werden es nachher noch hören, auch in Sülte, südlich von Schwerin. Dafür spricht jedenfalls einiges. Das ist dann eine Generation später aufgegeben worden. Man kann es hier auch sehen. Um 1273 hat man dann die Nachbarort Kleet mit der Pfarrei erworben und schließlich auch noch abgerundet. Und da ist es dann die Adelsfamilie Dagas und es wird bestätigt durch die Herzöge Bugislav und Fürst Heinrich von Werle. Da sieht man auch, die Zisterzienser haben versucht, alle politischen Schwierigkeiten, die möglicherweise aus einer umstrittenen Landeszugehörigkeit hervorgehen können, von vornherein zu vermeiden. Ja, manche sagen ja auch, sie sind extra dort angesetzt worden, damit diese Schwierigkeiten jedenfalls lokal nicht aufgetreten sind. Und schließlich hat man um 1340 auch noch Rechte an der Mühle von Altentreptow gewinnen können, allerdings nicht sehr lange behaupten können. Das ist dann sehr schnell auch an die Kartäuser vor Stettin gekommen. Ja, die Hofmeisterei ist in mehreren Schritten von Rheinfeld weggekommen. Und zwar der erste ist die Reformation 1534 in Pommern. Die pommerschen Herzöge haben daraufhin versucht, zunächst einmal die Steuerlast zu erhöhen und auf die Weise also die Einkünfte zu verringern, sodass die Rheinfelder ihren Besitz freiwillig verkaufen. Und allerdings ist es dann sehr schnell zu sehr viel Ärger gekommen. Es gibt heute einen umfangreichen Bestand, zum Teil in Stettin, zum Teil in Greifswald gelegen, über Beschwerden. Und da kann man sehen, wie das dann so im Einzelnen vorangetrieben worden ist. Und schließlich ist es so, dass die Hofmeisterei mehr oder weniger mit Bewaffneten besetzt worden ist. Und König Christian III., obwohl er dezidiert evangelisch war, von Dänemark, der hat sich entschieden, die möchte ich behaupten, und er hat etwas getan, was wir heute Piraterie nennen würden. Er hat kurzerhand zwei völlig unbeteiligte Stralsunder Kauffahrer im Kopenhagener Hafen entern lassen. Und daraufhin waren die Herzöge von Pommern bereit, einen Vertrag mit ihnen zu schließen. Das ist dann auch sehr schnell geschehen, 1543, also ein paar Jahre hat das dann sicherlich noch gebraucht, bis man es soweit hatte, aber es war klar, da irgendwas greift von ihm, irgendein Kloster, dann mache ich das eben auch so. Ne? Das ist ja ein Kräftemess. Und der Kieler Vertrag 1543 sah dann einen Kompromiss vor. Die Hofmeisterei blieb zwar beim Kloster, durfte aber nicht mehr mit Mönchen betrieben werden in Eigenwirtschaft, sondern sie sollte verpachtet werden. Und der erste Pächter ist vorsichtshalber der königliche Sekretär Jürgen Barnekow geworden. Das ist natürlich dann auch jemand gewesen, der seinen Machtanspruch vor Ort hat durchsetzen können. Das ist ja eigentlich der Name. Gut, 1561 macht König Friedrich II. Einen großen Umritt. Und von diesem Umritt ist in Schleswig ein kleines Protokoll erhalten. Und da hat er dann schon irgendwann zu verstehen gegeben, nein, also diese Erbschaft meines Vaters, die möchte ich so nicht antreten, das möchte ich so nicht weitermachen. Und er hat also den Verkauf beschlossen und 1563 hatte das Kloster noch einmal versucht, in Unkenntnis dessen, das war eine geheime Staatsangelegenheit, das hat er den Äbten nicht verraten, hat der Abt die Hofmeisterei verpachtet an den Bankier Stefan Leutz. Stefan Leutz hatte übrigens eine Tochter aus der wichtigsten Rheinfelder Sülfmeisterfamilie in Lüneburg geheiratet, da gab es also auch solche Brücken. Und letztlich hat die Nichterfüllung dieses Vertrages für das Bankhaus Holz allerdings einen großen Nachteil gemacht. Wenige Jahre später ist es nämlich tatsächlich pleite gegangen. Und es hängt auch nicht nur, es gab auch sehr viele andere Geschäfte, die nicht geglückt sind, aber es ist natürlich das eine, was da zum anderen kommt. Und es ist zusammengebrochen und die Hofmeisterei ist dann an die Herzöge von Pommern verkauft worden. Schauen wir auf den nächsten, den dritten mecklenburgischen Besitz im Klüzer Winkel. An der Ostseeküste ist ja ein schmaler Streifen, kann man sagen, einer Siedlungskammer, wo sehr gute Böden sind, wo man sehr hohe Erträge gewinnt. Und dieses Gebiet ist systematisch mehr oder weniger Durchbürger von Lübeck und Wismar erworben worden oder zumindest mit einer Struktur durchdrungen worden, dass alle versucht haben, hier tatsächlich Eigentum zu bekommen, also nicht nur Lehensgüter. Und aus diesem Bereich sind einzelne Sachen als sogenannte Seelgerätstiftungen, also Stiftungen, die für ein Gebetsanliegen im Kloster vorgesehen waren, nach Rheinfeld gekommen. Rheinfeld ist nicht das einzige Kloster, es gibt noch eine ganze Reihe anderer, so später Marienwulde vor Mölln, aber auch einige andere, die dort Besitz haben. Ein Teil übrigens auch von Doberan, und Rheinfeld hat es erworben, so in Beckerwitz. Und Gegelow, Questin, Teschow ist alles um 1250, also auch in dieser Zeit, wo man sich andernorts schon hier engagiert hat. Und das Ganze war offenbar so ertragreich, dass man sich zwei Generationen, 1336 und dann 1356 noch einmal erweitert, entschloss, in Grevesmühlen einen eigenen Hof zu errichten. Und dieser Hof ist heute noch in gewissem Umfang erkennbar am Stadtbild. Ich werde es gleich zeigen. Er befand sich am Ziegenhorn unweit der heutigen Pfarrkirche. Und dort hat man sogar Privilegien bekommen. Das ist später ergraben worden im 18. Jahrhundert, als man diesen Hof abriss und durch eine kleinteilige Bebauung ersetzte, die zum Teil heute noch zu erkennen ist und zum Teil auch noch da ist. Und man hat ein Tor in der Stadtmauer gehabt und ähnliche Dinge, wo dann sehr schnell entweder einzelne Menschen von den umliegenden Besitzungen im Fall einer Fehde hineinflüchten konnten oder wo man eben auch direkt ohne irgendwelche Umschweife Güter auf den Hof schaffen konnte. 1333 ist Wichmannsdorf mit Boltenhagen erworben worden. Das ist der westlichste heutige Ostsee-Bäderort und auch das Gut Wichmannsdorf ist noch gut zu erkennen, liegt davor, wenn man von Glütz nach Boltenhagen hinausfährt. Und die Familie, die es verkauft hat, war die Familie Kuhle. Die ist eine sogenannte Beamtenfamilie, weil sie sich sehr stark engagiert hat im Bereich der einzelnen Vogteien in Holstein, in Mecklenburg, aber dann vor allen Dingen auch am Königshof in Dänemark. Und es ist offenbar so, dass man Wichmannsdorf und Boltenhagen an Rheinfeld verkauft hat. Und dieser Gewinn ist umgesetzt worden für eine Ausbildung von drei Söhnen, die dann am königlichen Hof Karriere gemacht haben. Dass sie auf diese Weise irgendwie in anderer Form wieder hereinbekommen haben. Also Grundbesitz sozusagen irgendwie umgesetzt haben in eine Karriere politischer Art. Einer derjenigen kann sich nachher mit den Herren von Ritzerau, also denjenigen, die das in ganz ähnlicher Form im Lauenburgischen gemacht haben, verbinden und eine Tochter heiraten und so. Es sind auch solche Brücken zwischen solchen aufsteigenden Adelsfamilien und Sippen zu erkennen. 1371 werden die Dörfer Wanderow und Wagnow erworben und schließlich auch noch Anteile an der Peuschower Mühle bis 1452. Das hängt allerdings mit dem nächsten Besitzkomplex zusammen, denn die Peuschower Mühle ist die wichtige Stadtmühle vor Grevesmühlen am Peuschower Mühlenbach, heute noch zu erkennen. Kommt gleich noch ein Bild. Und dort hat man Anteile bekommen, die sie begehrt waren. Eine Zwangsmühle, die sehr viele Abgaben einbrachte und die Fürsten, später Herzöge von Mecklenburg, haben Sorge getragen, dass man in Schwerin einen Besitz vertauscht hat und als Gegengabe, um das, also diesen Erwerb ein bisschen zu kaschieren, als ein Tauschgeschäft, hat man das Ganze dann umgewandelt in diese Mühlenanteile, die dann binnen von zwei Generationen bis 1450 abgelöst worden sind. Danach sind die nicht mehr erkennbar. Ich habe leider die Urkunde nicht gefunden. Ich bin also die alte Registerserie immer durchgegangen, die, aber es ist leider das Betreffende nicht da. Es ist bloß klar aus der klösterlichen Überlieferung sonst, dass das nicht mehr fließt an der Stelle. Ja, hier kann man die Peuschower Mühle sehen, im Zustand von ein paar Jahren. Und der Schuldtitel von 1400 Mark bedeutete dann als Kreditgeschäft 100 Mark
jährliche Einkünfte. So hat man das gemacht, einen Nennbetrag und entsprechend im Jahr eine konkrete Renten- oder Zinszahlung, wie eben heute ist. Ja, der Grevesgüter Klosterhof, hier ist ein Plan der Stadt, die Kirche, hier ist die Wismarer Straße, da etwa das Rathaus und früher vorher die Burganlage gewesen. Und in diesem Winkel, die Straße heißt hier heute Neustadt und hier ist das Ziegenhorn. Da lag sozusagen in hinterer Reihe, aber schon an der Stadtmauer dran der Hof. Und wenn man das Ganze jetzt dreht, nach rechts sozusagen, dann hat man hier die Kirchstraße, hier das Ziegenhorn, also diese beiden Straßen. Und in der Rekonstruktion erschließt sich das so, dass hier so eine Art Hals war. Das ging dann hier auf die Stadtmauer zu. Hier war das Tor, was ergraben worden ist im 18. Jahrhundert. Und hier ist der eigentliche Bereich des Hofes. Man muss sich dort Speichergebäude und auch eine Unterkunft vorstellen. Dazu kann man vielleicht sagen, auch hier hat es natürlich Einwirkungen gegeben. Im Falle Grevesmühlen haben wir im 16. Jahrhundert in der Geschichte, wie das Kloster diesen Besitz dann im Laufe der Zeit losgeworden ist. Zunächst einmal die Gemeindereformation, die dort Raum greift. Zu dem Klosterhof gehörte auch Land und dieses Land hat der Rat Grevesmühlens schon relativ früh besetzt. Der ist auch nicht zurückgegeben worden. Das Kloster hat diesen Zustand später bestätigt. Das ist Teil des armen Gemeindekastens der Stadt Grevesmühlen geworden, an der dortigen Kirchgemeinde. Und es hat lange Zeit, ab 1540, auch eine Weigerung gegeben, diese ganzen Einkünfte aus der Aubeur und aus der Mühle weiterhin zu zahlen. Und erst 1562 gelingt ein Vergleich, den die Landesherrschaft durchsetzt. Das Kloster muss einiges an Eingaben aufgeben, aber bekommt immerhin die Sachen wieder. Und das ermöglicht um 1580, also ganz kurz noch vor der Säkularisierung der Gesamtinstitution, Möglichkeiten, dass man hier in Grevesmühlen Renovierungen vornimmt, den Hof ausbaut als einen Ort, wo man leben kann, wo man verschiedene Personen unterbringen kann, auch hohen Standes. Interessanterweise hat der letzte Abt das noch so in die Wege gesetzt. Es gibt da dort hier im Archiv einige Archivalien, die darüber Auskunft geben. Dann erfolgte 1582 die Säkularisierung, aber der dänische König war gar nicht bereit, sofort den säkularisierten Besitz jetzt den Herzögen von Mecklenburg zu geben. Nein, er hat das Ganze erst 1605 getan, deutlich später verkauft. Und bis dahin gab es Versuche, wenigstens einzelne Teile. Nikolaus Boje ist einer der Diener der mecklenburgischen Herzöge hier in der Stadt und er möchte das bekommen, aber der dänische König sagt, nein, das tue ich nicht. Das lasse ich noch. Ich möchte das erst als Gesamtpaket verkaufen und dass dann nicht irgendwelche Sonder- und Drittrechte auftreten. Ja, schließlich, also hier nochmal ein Blick auf die Gelegenheiten, Boltenhagen, Wichmannsdorf, Tarnewitz, oben an der Küste. Dort hatte das übrigens das Kloster auch das Strandrecht. Also wenn Schiffe dort auf den Strand gefahren sind, konnte man die Teile und was war behalten. Dann gibt es hier den Bereich um Hohenkirchen, Beckerwitz, Landsdorf und eben Proseken und Marnerow und um Grevesmühlen das Radmannsfeld, das sind also die Ufen, die auf dem Stadtfeld lagen, die mit zum Hof gehörten, war nur etwas weiter nördlich. Bardo, das ist später wüst gefallen, aber eben Börzow, Teschow, Questin und die Preuschower Mühle. Kommen wir zum letzten Besitzkomplex, Ülitz. Auch hier stellt sich wieder die Frage, war es eine kirchliche Grenzsiedlung, war es die Salzsiederei? Ganz sicher ist es nicht, aber die beiden Hypothesen stehen durchaus im Raum. Aus dem Grunde haben sich also auch in diesem Bereich die Rheinfelder Zisterzienser engagiert und schon sehr früh, sofern die Urkunden, die ja nun alle leider nur in Fälschung vorliegen, aber schon Disch meinte, das Faktum der Jahre sei richtig, ob die einzelnen Bestimmungen, die in den Urkunden drin sind, so richtig sind. Ich habe da meine Zweifel, besonders was Gerichts- und sonstige Herrschaften betrifft. Das sind alles Ergebnisse, die sind später erreicht worden. Aber immerhin darf man wohl in etwa diese Jahresdaten als Anfang des Erwerbs setzen. Das würde ja auch mit dem Befund sozusagen dem anderen Sylten übereinstimmen und auch für Sylten gelten. Also hier hat man Salzsiederei betrieben und hier war es auch ein Gebiet, was die Grafschaft Schwerin nach Süden zu den Grafen von Dannenberg abgegrenzt hat und nebenan sind die Johanniter angesetzt worden. Man kann das ja heute in Kraken sehen, die Reste von der Komturei, vor allem die Kirche. Ja, wenig später kommt Lübesse dazu. 1246 schon hat man eigens die Gerichtsherrschaft erworben und das hieß hier in Mecklenburg, das Kloster durfte innerhalb der Dörfer Recht sprechen. Alles das, was innerhalb der Zäune stand, so wird es jedenfalls dann aus der Rückschau des 16. Jahrhunderts deutlich. Es ging also darum, innerhalb der Siedler, nicht etwa auf der Gemarkung oder in Straßen oder was seine Umgebung ist, sondern wirklich innerhalb der Siedler eine Befriedung und eine Ordnung herzustellen, in die man diese Gerichtsherrschaft hatte. 1270 kommt der Erwerb des Pfarrhofes und das Patronat über die Kirche St. Katharinen in Ülitz hinzu. Man sieht schon, wahrscheinlich in dieser Zeitspanne ist die Salzsiederei aufgegeben worden und jetzt wird Ülitz eben wieder Mittelpunkt eines eigenen Gutsbetriebes, wenn man so möchte, einer Kangie, die die Mönche in Eigenregie betrieben haben, um Landwirtschaft aus dem Gebiet zu ziehen, um Produkte zu erstellen. 1285 wird Lositz erworben, um es zu legen. Das ist in der Urkunde direkt genannt. Was mit der Bevölkerung passiert ist, wissen wir nicht. In einem anderen Fall ist es relativ sicher, dass man die Ausstormer nach Naumburg transferiert hat. Solche Geschichten hat offenbar die Rheinfelder Klosterherrschaft gemacht, dass man also gesagt hat, wenn es hier nicht mehr passt und wir unsere Gangrie vergrößern, dann sollen die Bauern woanders angesetzt werden, wo wir sie eher brauchen können. 1265-70 kommt Konstrade dazu, bisschen weiter nördlich und 1332 kann schließlich noch mit den Förden gekauft werden. Und jahrhundertelang ist das alles sehr ruhig betrieben worden. Wieder bis ins 16. Jahrhundert. Dort ist es so, dass die Herzöge von Schwerin, vor allen Dingen Johann Albrecht I., versucht, diesen kirchlichen Besitz an sich zu ziehen und er legt in Konstrade vor allen Dingen eine Schäferei an, ohne den Abt zu fragen. Und es kommt zu einem großen Rechtsstreit und der wird erst in dem Augenblick geklärt, nachdem die Landesherrschaft vorübergehend an Ulrich III. Gefallen ist. Johann Albrecht ist ja sehr früh ums Leben gekommen und in dieser Zeit musste jemand anders die Landesherrschaft vollführen. Das ist unter anderem Ulrich III. Gewesen, ein sehr bedächtiger Herrscher und der hat dann eingewilligt, dass das Kloster das wieder bekommen sollte. Also Konstrade verblieb bei den Herzögen, aber die anderen Orte sind zurückgestellt worden und das ist dann also kurz vor 1582 schon der Fall gewesen und 1582 ist das Ganze dann eben auch an den Dänenkönig gefallen, der 1605, einige Generationen später, das ist ja der Vierte, brauchte Geld und hatte ja andere Projekte schon im Hinterkopf, an die Landesherrschaft veräußert hat. So geht auch diese letzte Geschichte nach der klösterlichen Zeit zu Ende und die dänische Zeit hört auch für diese Grundherrschaften auf. Ja, vielleicht noch ein kurzer Blick auf die Belegenheit in Ülitz. Das ist hier die älteste Flurkarte, die hier im Hause noch vorhanden ist. Sie sehen hier den großen Anger, dort ist die Kirche. Und gegenüber die Pfarre, eine der beiden Scheunen, die ist ja hier schon zu erkennen, ist ja in jüngster Zeit wieder aufgebaut worden, wie ich im Sommer gesehen habe. Und im Pfarrgarten befindet sich etwas weiter hinten, nach dieser Karte eine Anlage, möglicherweise eine befestigte Anlage. Die Zisterzienser, die Rheinfelder, hatten nachweislich an der Trabe zwei oder sogar drei Burganlagen. Das ist nicht von ungefähr, dass sie auch hier in Ülitz eine Anlage gehabt haben. Ich habe mit einem Bekannten, der auch mein Kartograf gewesen ist und sich in Schlaumeiner Raum um diese Dinge gekümmert hat, mal die Belegenheit im Juli angeschaut. Und in der Tat, es scheint so, als ob hier diese Teile des Grabens, die hießen später Priesterdiek, Priesterteich, als ob die noch eben tatsächlich vorhanden sind und etwa so etwas zu erkennen ist. Es ist allerdings durch eine heutige Halbbeweidung relativ schwer zu sehen. Man müsste es also etwas graben und mal schauen, wie man das noch finden kann. Auf jeden Fall auch mal vermessen. Wäre natürlich sehr schön, denn dann hätte man wenigstens eine der Anlagen noch wieder nachgewiesen. Ja, schauen wir nochmal hier auf die Karte. Hier oben ist eben Schwerin. Entschuldigung, jetzt war ich an zu weit. Hier oben ist Schwerin mit Wittenförde. Dann Konzrade und hier unten Ülitz mit Lübesse und in der Nachbarschaft eben das Sylte und Krag und das, was die Johanniter etwas weiter südlich dort entwickelt haben. Das Lositz befand sich hier auf der Grenze zwischen Krag und Ülitz nach der Auskunft der Flurkarte. Das ist ja mal durch einen Flurnamensatlas entwickelt worden. Ja, der letzte Punkt gehört, oder die letzten Kapitel hier sollen den Klosterhof in Schwerin gelten. In Schwerin konnte man 1285 die Grafenmühle erwerben. Das ist ganz interessant, die Zisterzienser haben so etwa zwischen 1270 und 1300 versucht, europaweit Mühlen in Besitz zu bekommen. Das durften sie zunächst nicht, der Orden hatte sich dagegen gesperrt und gesagt, ihr sollt von eurer eigenen Hände Arbeit leben. Aber irgendwann war das eigentlich unter den politischen Bedingungen so nicht mehr machbar. Und man hat sich dann entschlossen, doch in diese Art von Besitz und auch von Gewerbe einzutreten. Und 1326, etwas später, eine Generation später, erwirbt man offenbar in der Nachbarschaft Oberdenigenstadt, also die Grafenmühle ist hier und in diesem Bereich nimmt oder nahm Nils Rüberg ja die Stadterweiterung an, nach dem, was er so in den letzten Artikeln publiziert hatte. Und dort bekam man ein Grundstück und hat das ausgebaut. Zunächst einmal liegt der Verdacht nahe, dass das nur ein Speicher gewesen war, so ähnlich wie bei den Grebesmühlen für den Glützerwinkel, so auch für die Ülitzer Gegend hier einen sicheren Ort zu haben. Die Zisterzienser sind da auch etwas pfiffig vorgegangen, denn Mühle und Grundstück sollten vor der Stadt liegen, damit man keine Obhör und ähnliches zahlen musste. Keine Bede an die Stadt und Abgaben und sich nicht an Wachen beteiligen muss und all solche unangenehmen Dinge. Also blieb man zwar im Schutz der Stadt, aber vor der Stadt. Das ist so eine Sache. Und es ist möglich, die Quellen drücken sich da so ein bisschen herum, man spricht von einem Monasteriolum in den Urkunden, das tatsächlich versucht worden ist, in dieser Zeit durch die schon etwas wackeligen Grafen von Schwerin eine zweite, eine Tochtergründung für Rheinfeld hier noch zu etablieren. Das ist so in den Urkunden nicht überliefert. Aber wenn ich jetzt mal so die Nachbarschaft schaue, die lauenburgischen Herzöge haben 1306 in Hammelspringe, das ist eine der Besitzungen im Weserbergland. Die waren ja verstreut, nicht nur ihren Teil hier in Norddeutschland, der relativ geschlossen ist, sondern diverse Streubesitz dort im Sächsischen, eine solche Klostergründung zu machen. Und es ist durchaus üblich, gerade bei diesen kleineren Familien, im 14. Jahrhundert, sodass man von den Zisterziensern aus etwa 10 solcher Gründungen europaweit sehen kann, also eine gewisse Nachblüte. Und es ist möglich, dass man das hier tatsächlich für diesen Bereich vorgesehen hat. Es kommt auch in dieser Zeit übrigens vor, dass man nicht mehr auf dem Land in dem großen Abstand, sondern durchaus auch in die Städte hineingeht. In Florenz zum Beispiel kann man als Beispiel Seen anführen und andere Dinge. Die Zisterzienser sind da nicht mehr so streng gewesen, wie sie es in der Anfangszeit war. Ja, 1330 ist auf jeden Fall eine zweite Gewerbemühle in der Nachbarschaft gemacht worden. Offenbar gaben die hydrologischen Verhältnisse das hier am Schweriner See her. Es ist ja heute so, die Grafenmühle ist ja noch da, der Mühlgraben ist ja heute die Haupteinkaufsstraße Schwerins, die Mecklenburgstraße. Insofern, mich hat immer gewundert, warum mündet die auf einen See, und eben viel später habe ich das in dieser Geografie erst begriffen. Ja, 1398, inzwischen war die Grafschaft ja zurückgefallen an das Herzogtum, hat Albrecht III. Es geschafft, eben durch Tausch an die mit der Obergrevesmühlen und den Einkünften aus der Mühle oben in Peuschow diesen wichtigen Besitz wieder sozusagen an seine zukünftige Residenz anzubringen, und Schwerin war ja damals auch nicht die Hauptresidenz, aber hat ja alles getan, sie dazu zu machen. Und dazu gehörte mit Sicherheit die Mühle, die große Einkünfte und lokal natürlich viel Einbruch und Einfluss über die Stadtbevölkerung bedeutete, an sich zu bringen. Damit endet dieser Teil Rheinfels mit der Stadt Schwerin, der ziemlich genau 100 Jahre gedauert hat. Ja, ich bin damit für meine Ausführungen heute Abend zum Ende gekommen. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören und für Ihr Interesse.